Ja, das ist eine steile Vorlage, Fabian. Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob ich dir heute Morgen so gerecht werde, aber das, was mir aufgetragen ist für heute Morgen, ist, mit euch gemeinsam Ostern zu feiern. Und das von der Bibel her natürlich, Auferstehungsfest. Und das auch anhand von dem ersten Thessalonicher Brief, von dem ersten Kapitel. Und Fabian hat das so schön schon gesagt, das Thema, das uns heute Morgen beschäftigen wird, an diesem Auferstehungssonntag, an diesem herrlichen Morgen heute, ist eine lebendige Gemeinde. Sie stellt sich vor. Und wie sie sich vorstellt, das möchten wir einfach jetzt in den nächsten paar Minuten auch miteinander sehen. Ich habe euch ein paar schöne Bilder mitgebracht von Thessaloniki. Diese Stadt gibt es heute noch. Und ja, für alle, die nicht auf Malle waren, auf Mallorca, das ist jetzt natürlich Fernweh hier, das ist Mittelmeer, das ist Griechenland, das sieht so nach Urlaub aus, und wenn es nicht so Corona wäre, dann wären wahrscheinlich einige von uns vielleicht sogar dort. Ich weiß es nicht. Thessaloniki, eine alte Stadt, das sieht man auch an diesen Ruinen, die da immer noch stehen, aber trotzdem auch eine schöne Stadt am Meer mit viel Strand, mit Flaniermeile. Auch eine große Stadt mit vielen hunderttausend Einwohnern heutzutage und auch schon damals, als Paulus diesen Brief an diese Gläubigen in dieser Stadt schrieb. Wo das liegt, das zeige ich euch gleich. Und zwar habe ich eine Karte mitgebracht hier von dem Mittelmeerraum. Hier unten ist Afrika, wo das Schiff im Suezkanal stecken blieb. Hier ist dann der Mittlere Osten, Israel. Und dann geht es hier nach Kleinasien rüber, heutige Türkei. Und das hier drüben ist dann Griechenland. Und wir sehen auch, dass Paulus Missionsreisen unternommen hat. Er ist durch die Lande gereist, durch die Länder gereist, um einfach die frohe Botschaft weiter zu erzählen. Und auf dieser Folie sehen wir die erste Missionsreise. Das ist dieses rote hier. Da kam er nicht so weit. Da hat er es gerade mal hier so ein bisschen über den Teich geschafft, rüber, ein bisschen in Kleinasien rum, und das war es auch schon. Aber bei der zweiten Missionsreise, da sehen wir, dass er von Jerusalem aus loszog, hier hoch, also halt überrannt, hier hoch, einen großen Sprung machte, viele Ortschaften ausließ und dann aber hier in Troas den Ruf bekam, von Gott persönlich den Ruf bekam: Mensch Paulus, komm rüber nach Mazedonien, komm rüber nach Europa, da soll es weitergehen. Und das tut er dann, und das ist im Jahr 51 nach Christus, das kann man ziemlich genau festlegen. Und 51 nach Christus zieht er da hoch nach Philippi, ist die erste Station in Europa, wo er diese Krämerin trifft an diesem Fluss. Ihr ganzes Haus kommt zum Glauben, auch viele andere kommen zum Glauben. Und dann kriegt er Gegenwind, er muss weiter, weil Leute ihm nach dem Leben trachten. Und die nächste Station, die zweite Station in Europa, ist Thessaloniki. Das ist die Stadt, um die es heute und auch in den nächsten Sonntagen gehen wird. Und Thessaloniki, das ist hier ganz oben in Nordgriechenland. Durch diese Stadt durch gab es eine ganz wichtige Handelsstraße. Eine Handelsstraße, die von Ost nach West ging, in Nordgriechenland durch bis nach Albanien rüber, die Via Egnatia. Und deshalb ist diese Stadt auch so wichtig, weil da viel gehandelt wurde, weil da viel Geld floss, weil da einfach ein großer Umschlagplatz war. Es war eine relativ freie Stadt mit freien Bürgern, mit ziemlicher Selbstverwaltung. Also den Leuten dort ging es gut. Und das ist ein schönes Spiegelbild auf uns heute in Rastatt. Uns geht es doch heute eigentlich gut. Wir liegen hier auch so an einer guten Wirtschaftsroute. Das haben wir spätestens gemerkt, als dann die Bahnbaustelle hier so eingekracht ist in Niederbühl, dass hier bei uns viel an Geld durchfließt und an Verkehr durchfließt. Und es geht uns hier in Rastatt gut. Also können wir diesen Brief auch, den Paulus schreibt, sehr gut auf uns beziehen, auch heute hier in Rastatt. Was noch wichtig ist und was ihr auch im Hinterkopf behalten müsst, denn das werden wir gleich lesen miteinander, und zwar, es gibt die Provinz Mazedonien, das ist eigentlich Nordgriechenland, und es gibt dann die Provinz Achaia, und das ist Südgriechenland. Und Paulus zieht dann von Thessaloniki, wo er war, weiter nach Südgriechenland, und in der Stadt Korinth bleibt er eine Zeit lang, und von dort schreibt er dann diesen Brief. Das heißt, die Zeit, wo Paulus zum allerersten Mal in Thessaloniki war, ist noch gar nicht so lange her. Der hat auch lediglich 3 Wochen dort verbracht. An 3 Sabbaten hat er in der Synagoge dort gepredigt, das Evangelium, es kamen Menschen zum Glauben, vornehme Frauen, aber nicht nur, viele Griechen, also gar nicht so jüdischer Abstammung, sondern griechische, heidnische Christen. Und dann zieht er weiter, er muss wieder weiterziehen, weil sie ihn auch da aus der Stadt rauswerfen. Und er kommt nach Korinth und er bekommt dann Nachricht, wie es weitergeht in Thessaloniki. Und dann schreibt er diesen Brief. Damit wir das nochmal ein bisschen eindrücklich vor Augen haben, habe ich euch ein kurzes Video mitgebracht. Ich hoffe, dass die Technik funktioniert an dieser Stelle. Da wird genau diese Geschichte nochmal sehr bildlich und greifbar für uns zusammengefasst. Und ich hoffe, dass ihr dadurch einfach so den Input habt, was dieser Brief eigentlich ist und was er uns bedeuten kann. Ich bin froh, dass nicht nur ich so schnell rede. Ja, kurze Zusammenfassung. Genau da befinden wir uns. Paulus schreibt einen Brief an die Christen in Thessaloniki. Und zwar deshalb, weil er sich um diese Gemeinde so sorgt, weil es ihn bekümmert, dass da Christen sind, die als Gemeinde so unwahrscheinlich lebendig sind, aber die auch noch Hilfe brauchen, damit sie es eben weiterhin bleiben, beziehungsweise noch mehr werden, dass sie noch mehr eine herausragende, tolle Gemeinde sind, so wie Gott sich das wünscht. Und wir lesen jetzt miteinander einfach das erste Kapitel. Es sind kurze 10 Verse, tut also gar nicht weh und dauert auch nicht so lange. Paulus, Silvanus und Timotheus. Und ich habe die rot markiert, weil es so ein Dreiklang ist und es taucht öfter mal ein Dreiklang in diesen Versen auf. Also Paulus, Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich. Euch allen, die ihr Gott, dem Vater und Jesus Christus, dem Herrn gehört, wünschen wir Gnade und Frieden. Ich bin froh, dass die Briefeschreiber damals noch Anstand hatten, nicht so wie heute. Damals hat man noch eine ordentliche Einleitung gehabt für einen Brief. Da hat man sich vorgestellt und man hat auch vor allem noch ein paar Grüße geschickt. Und das ist so das ganz Typische, ist nichts Besonderes, das wurde damals einfach so gemacht. Trotzdem ist es was Schönes, wenn man so angesprochen wird und nicht, hey du, musst dir was sagen. Es sind 3 Männer, die diesen Brief mit verfasst haben. Es ist Paulus natürlich, der große Apostel. Es sind seine Mitarbeiter Silas und Timotheus, die mit ihm waren, die später aus Thessaloniki zu Paulus dazukamen. Und die haben ihm Nachricht gebracht, wie es in Thessaloniki inzwischen um die Gemeinde bestellt ist, was da so geht und wo es da auch wehtut. Und deswegen, weil die dann kamen, hat Paulus sich hingesetzt und hat einfach angefangen, den Brief zu schreiben. Und es ist vermutlich einer der allerersten Briefe, die Paulus überhaupt geschrieben hat, die wir von ihm haben. Und es ist ein ganz typischer Paulusbrief. So hat Paulus geschrieben, also so wie dieser Brief, so, das ist ganz typisch Paulus. Und jetzt geht's los. Nämlich jeden Tag schreibt er, danken wir Gott für euch alle und erwähnen euch jedes Mal in unseren Gebeten. Diese Woche hatten wir eine Beerdigung von unserer lieben Glaubensschwester Irma Töfs. Und genau das hat auch sie ausgezeichnet, dass sie jeden Tag in ihren Gebeten an uns gedacht hat, auch namentlich, auch für Einzelne gebetet hat. Und damit ist sie wie so ein kleiner Paulus. Und sag jetzt nicht, das kannst du nicht auch. Wenn das schon die Irma konnte, dann gilt das erst recht für uns, dass wir in unseren Gebeten namentlich beten dürfen. Für die Gemeinde, füreinander. Dass wir all das Gute und Schöne und auch all das Schwere einfach vor Gott bringen dürfen. Ist ein unglaubliches Vorrecht, das wir haben. Und Ostern erinnert uns daran, dass unsere Gebete ja nicht einfach nur mal eine fromme Übung sind, sondern dass unsere Gebete zu dem Herrn aller Herren durchdringen, zu dem Schöpfer von Himmel und Erde. Und dass es nichts Besseres gibt, gerade in dieser Corona-Zeit, als zu ihm zu rennen und ihm zu klagen. Aber auch ihm Danke zu sagen, dass wir hier in einem tollen Rastatt leben, wo es so gut ist. Und wir erinnern uns vor Gott, unserem Vater, immer wieder an euer tatkräftiges Glaubensleben, eure aufopfernde Liebe und eure unerschütterliche Hoffnung, die ganz auf Jesus Christus, unseren Herrn, ausgerichtet ist. Jesus im Zentrum. Deswegen werden wir auch in naher Zukunft wieder unser Segel am Schiff da draußen haben. Das ist schon bestellt, es steht schon da, es muss nur noch hochgezogen werden. Wo drauf steht Jesus, unser Kompass. Da ist unser Ziel, da ist unsere Mitte, da geht es hin. Das soll mich, das soll dich, das soll unsere Gemeinde bestimmen. Das soll uns als Christen bestimmen. Das bestimmte die Christen damals schon in Thessaloniki. Ihr seid von Gott geliebt, Geschwister, und wir wissen, dass er euch erwählt hat. Weißt du das am Ostermorgen? Fühlst du dich so? dass du von Gott geliebt bist und du weißt, dass er dich ausgesucht hat, erwählt hat, herausgerufen hat aus dieser Verlorenheit, aus dieser Welt und dass du deine Heimat nicht mehr auf dieser Erde hast? Denn die frohe Botschaft erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, dass es uns um euch ging. Und das ist ein Dreiklang, nein, ich nenne es sogar einen Vierklang. Denn es geht um das Wort, es geht um die Kraft, es geht um den Heiligen Geist und die große Gewissheit. Und alle diese Begriffe spielen zusammen, die gehören zusammen, wenn es um die frohe Botschaft geht, wenn es um das Wort Gottes geht. Nicht nur das Wort allein, das Wort allein erschlägt, das Wort allein ist ein toter Buchstabe, aber es ist ein Wort in Kraft. Es ist ein Wort, das vom Heiligen Geist hier unter das Volk gebracht wird und verständlich gemacht wird. Und es ist eine totale Überzeugtheit, eine Gewissheit, ein Wissen, dass das stimmt, dass das die Wahrheit ist. Und Paulus schreibt davon und er schreibt es dieser Gemeinde in Thessaloniki. Und er sagt ihnen, und als ihr dieses Wort, dieses kraftvolle Wort, trotz vieler Anfeindungen mit einer Freude aufgenommen habt, wie sie nur der Heilige Geist schenken kann, da seid ihr unserem Beispiel gefolgt und auch dem des Herrn. Und so wurdet ihr selbst ein Beispiel. So wurdet ihr selbst für alle Gläubigen in den Provinzen Mazedonien und Achaia zu Vorbildern. Habt ihr den Dreiklang wieder gemerkt? Erst war es der Herr, der das Vorbild gegeben hat, er selber, Jesus Christus. Dann war es der Paulus und seine Mitarbeiter, die ein Vorbild gegeben haben. Und jetzt sind es die Christen in Thessaloniki, die ein Vorbild geben. Ein Vorbild worin? Ein Vorbild darin, wie man dieses Wort hört, wie man es ins Herz fallen lässt und wie das Leben neu wird und wie man dann lebt als lebendige Christen. Und jetzt muss ich euch daran erinnern an die Landkarte von vorhin. Denn auf dieser Landkarte haben wir diese zwei Provinzen gesehen, Nordgriechenland, also Mazedonien, und Südgriechenland, also Achaia. Und Paulus sagt hier zu diesen Christen, das schreibt er in dem Brief sogar zweimal, ihr seid Vorbilder geworden für die Gläubigen, für die Christen in ganz Griechenland, Nordgriechenland und Südgriechenland. Die haben alle inzwischen von euch gehört und das innerhalb von einem Jahr, es war immer noch im Jahr 51 nach Christus. Und ihr seid ein Vorbild geworden, wie man diese frohe Botschaft von Gott aufnimmt und wie man mit ihr umgeht. Er sagt, ja, von eurer Gemeinde aus hat sich die Botschaft des Herrn in ganz Mazedonien und Achaia verbreitet und nicht nur dort. Es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man nicht von eurem Glauben an Gott gehört hätte. Wir brauchen gar nichts mehr darüber sagen. Ich stelle mir das so vor. Paulus, Silas, Timotheus, sie reisen in Südgriechenland weiter, kommen nach Athen und Paulus sagt, also ihr lieben Athener, ich will euch da mal eine schöne Botschaft sagen von Gott, dem Lebendigen und Christus. Da sagt die, halt, das haben wir schon gehört. Hä? Das sind doch die in Thessalonich, die Christen da, oder? Und Paulus sagt, ja klar. Interessant, dass sich das schon rumgesprochen hat. Der 9. Vers. Überall redet man davon, was für eine Wirkung unser Besuch bei euch gehabt hat. Ein dreiwöchiger Besuch von Paulus und seinen Mitarbeitern hat eine gewaltige Auswirkung gehabt. Und es ging durch ganz Griechenland. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen. Das erzählen die sich. Das steht in den Zeitungen, das steht in den Nachrichten, das steht bei Twitter und bei Facebook und bei WhatsApp. Das steht da überall drin. Das ist bekannt wie ein bunter Hund, dass da irgendwas passiert ist in Thessaloniki. Und dass das irgendwie was Ernsthaftes sein muss. Da passiert was, da geht was ab. Und der letzte Vers. Was tun sie, die Christen in Thessaloniki? Und sie warten auf seinen Sohn, der vom Himmel zurückkommen wird, auf Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der uns vor dem kommenden Zorn rettet. Deshalb passt dieses erste Kapitel vom Thessalonicher Brief wunderbar zum Auferstehungsfest. Denn ich möchte auch die Predigt heute, und ich mache es kurz, in drei Punkten fassen. Nämlich der erste Punkt ist, eine lebendige Gemeinde, sie hat einen lebendigen Gott. Und ich weiß nicht, warum der Paulus hier irgendwie verkehrt rum angefangen hat, aus meiner Sicht natürlich. So, deshalb fange ich halt unten an, bei den letzten Versen in diesem Kapitel, und arbeite mich nach oben durch, weil ich finde, das ist deutsches Denken. Also so ist es logisch für mich. Eine lebendige Gemeinde, sie hat einen lebendigen Gott. Wir haben auch als Rastatter heute Morgen an diesem Auferstehungssonntag einen lebendigen Gott. Du hast einen lebendigen Gott. Wie ist Gott lebendig? Das ist gewaltig, das können wir manchmal gar nicht in Worte fassen. Da müssten wir unser ganzes Leben lang noch drüber nachdenken. Und in der Bibel finden wir so viel, was das ausmacht, wie dieser lebendige Gott ist, wie er redet, wie er handelt, was er auch heute tut. Und genau deshalb gibt es uns auch hier in Rastatt, weil es einen lebendigen Gott gibt, sonst gäbe es uns gar nicht. Sonst hätten wir wahrscheinlich auch nicht den Mut, uns heute an diesem Sonntagmorgen hier zu versammeln als Gemeinde, trotz Corona, weil es uns um diesen lebendigen Gott geht. Und das treibt uns, das lässt uns nicht daheim hocken wie Stubenhocker. Da müssen wir raus, da müssen wir aufstehen. Und wir tun es für ihn. Zuallererst. Wir haben hier gelesen, dass sein Sohn, Jesus Christus, aus den Toten auferweckt wurde. Er hat es getan, der Vater im Himmel. Er hat ihn auferweckt, nicht wir. Und dieser Sohn, diese Auferweckung, diese Tatsache, dass dieser lebendige Gott da ist, was tut es mit uns? Nun, jeder, der an ihn glaubt, der wird gerettet, und zwar vor dem kommenden Zorn Gottes. Diese Gedanken kennt ihr von vor ein paar Sonntagen, das hatte ich erwähnt gehabt, dass die allergrößte Rettung, die wir brauchen als Menschen, nicht unser Versagen ist, unsere Schuld, unsere kaputten Beziehungen und so weiter, sondern das allergrößte, wovor wir gerettet werden müssen, ist der Zorn Gottes. Denn der schwebt über unserem Leben. Und das ist das große Drama über unsere Welt. Und wer rettet uns vor dem Zorn Gottes? Es ist der auferstandene und auferweckte Jesus. Wer an ihn glaubt, der hat das Leben. Und er kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das sagt die Bibel eindeutig. Hast du diesen lebendigen Gott ganz persönlich? Ist es dein Gott? Der zweite Punkt, eine lebendige Gemeinde, sie verkündigt diese Lebensbotschaft, diese Rettungsbotschaft. Und das haben wir in diesen Versen gelesen, wie schnell und wie weit die Nachricht von dieser Gemeinde aus in das Land getragen wurde. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Ich weiß nicht, ob die sich Rechenschaft gegeben haben, was da passiert ist, dass ganz Griechenland sich den Mund zerreißt über diese paar Christen in Thessalonik. Und das waren ja nicht so viele. Aber es muss irgendwie diesen Eindruck gemacht haben, wie die gelebt haben, was die gesagt haben. Und die haben da kein Blatt vor den Mund genommen, sondern das ging einfach raus. Die haben einfach so leben müssen. Da gab es gar kein Diskutieren, ob das jetzt richtig ist, ob man da zu forsch ist und ob die anderen das so, ja, so, das muss man so ein bisschen fein bügeln und rund. Nein, die haben einfach ihr Christsein gelebt, voller Mut, voller Vertrauen darauf, dass das richtig ist und dass Gott das segnen wird. Sie haben es sogar gelebt, und Paulus schreibt das sehr deutlich hier auch, nämlich in großer Bedrängnis, viel Verfolgung, viel, nicht wenig, nicht nur einmal ein bisschen drüber gelächelt, sondern die haben richtig Gegenwind bekommen. Da ging es hoch her. Und trotzdem haben sie voll und ganz, 100% für Christus gelebt. Und was wahrscheinlich dieses Riesenzeugnis war, was in das ganze Land hinausgedrungen ist, sie haben gelebt durch Glaube, durch Liebe und durch Hoffnung. Dieser christliche Dreiklang, den wir auch sonst noch im Wort Gottes finden, das finden wir auch in diesen Versen, die Paulus an sie schreibt, in diesem Brief an die Christen in Thessalonik. Er sagt ihnen nämlich, dass sie einen unglaublich starken Glauben haben, einen großen, einen tätigen Glauben, einen lebendigen Glauben, den man sehen kann, den man schmecken kann, den man riechen kann und fühlen kann. Er sagt ihnen auch, dass sie eine große Liebe haben, und zwar, sie mühen sich ganz arg in Liebe. Und an dieser Stelle muss ich jetzt zu mir und auch zu uns Männern sprechen. Denn ich weiß, und ich vermute, dass es bei dir daheim ganz ähnlich ist, dass die Frauen in der Zeit vor Ostern wahnsinnig rödeln. damit das Haus geputzt ist, damit das Lämmchen gebacken ist, damit dekoriert ist, damit Ostersonntag, was im Kühlschrank und auf den Tisch kommt und so weiter und hin und her. Und die haben alles getan, unsere lieben Damen, damit es wem gut geht. Naja, uns allen. Was haben wir Männer getan? Ich habe gestern den ganzen Tag über der Predigt gehockt, ja, ich gebe es zu, kam mir ein bisschen nutzlos vor so, und dachte, was tue ich schon für Ostern, damit wir Schusters es Ostern gut haben. Meine Frau rödelt von morgens bis abends und macht und tut und ich hocke einfach da, so faul, naja, faul, sieht ein bisschen faul aus. Und was tue ich schon? Die Thessalonicher, sie haben sich gemüht in Liebe. Ja, die haben das nicht einfach mal mit links mitgenommen, sondern die haben sich wirklich dahinter gekniet, dass da etwas Gutes wird. Und dann haben sie eine Hoffnung, eine unerschütterliche Hoffnung, eine gewaltige Geduld. Haben wir diese Hoffnung in dieser Corona-Zeit auch als Christen, dass wir sagen, und ich warte, bis Jesus kommt, egal wie diese Welt noch zusammenbricht. Denn das ist Hoffnung. Hoffnung trotz einer kaputten Welt. Hoffnung trotz auch vielleicht ganz persönlichem Leid, das in deinem Leben vorhanden ist. Irma Tövs, die wir letzte Woche zu Grabe getragen haben, sie hat lange Jahre an Krebs gelitten. Und es war furchtbar, sie hat furchtbare Schmerzen gehabt. Und Bestrahlungen und OPs und hin und her. Und sie hat sich echt gequält. Aber sie hat eine gewaltige Hoffnung gehabt. So eine große Hoffnung, dass sie sogar im Sterben zu ihrem Schwiegersohn sagte, Waldemar, was kann ich dir noch Gutes tun? Ein Mensch sagt das nicht einfach mal so von sich aus. Das sagt er nur, wenn er eine Hoffnung hat. Wenn er durch diese Hoffnung richtig leben kann, für andere leben kann, nicht nur für sich selber, nicht als Egoist. Eine lebendige Gemeinde, sie lebt durch Glaube, durch Liebe und durch Hoffnung. Ich habe euch wieder ein Beispiel zum Schluss mitgebracht und ich knüpfe an Daniel Krämer vom letzten Sonntag an. Wisst ihr noch, wie der Mann heißt? William Booth heißt der Mann, jawohl. Und ich dachte, das passt wunderbar auch am heutigen Auferstehungssonntag. William Booth, er lebte fast ein Jahrhundert lang in England. Und dieses Foto hier ist das letzte Foto, das man kennt von ihm, wo er fotografiert wurde. Mit seinem Hund Jim läuft er da rum und er hat die Offiziersmütze auf, die Generalsmütze von der Heilsarmee. Denn diese Organisation hat er gegründet. Er ist der Gründer von der Heilsarmee. Und William Booth, er hat eines Tages was gesagt. Und zwar, er kam nach Hause gerannt und sagte, Liebling, zu seiner Frau, ich habe meine Bestimmung gefunden. Mit diesen Worten platzte William als junger, hagerer Methodistenpastor nachts zur Haustür herein. Sein Leben galt von nun an dem Dienst an den Ärmsten. Was 1865 im Arbeiterviertel von Ost-London unter einfachsten Umständen begann, wurde zu einer weltweiten Bewegung. Booth mietete eine Tischlerei und begann an Werktagen mit Gottesdiensten für Menschen am Rand der Gesellschaft. Komm zu uns, betrunken oder nüchtern, hieß es auf den Einladungen. Vielleicht sollten wir Ähnliches mal abdrucken bei uns auch. Die etablierten Kirchen hatten keine Antwort, nämlich auf die sozialen Nöte. Bereits Kinder waren alkoholabhängig, die Arbeitslosigkeit war erdrückend, die Bedingungen in den Fabriken waren menschenunwürdig. Wusstest du, dass die Heilsarmee William Booth, einen der ersten Second-Hand-Läden, gegründet haben? Ja, da steht es. Gebrauchte Kleidung, Möbel, Spielsachen, elektrische Geschichten und so weiter konnte man in einem der ersten Second-Hand-Läden kaufen und die Ware von der Heilsarmee. Gegründet von William Booth. Aus den Kneipen rekrutierte er sich seine Mannschaft. Ganz nach dem Geschmack der damaligen Zeit trugen sie Uniformen. Bis heute tragen Heilsarmee-Leute Uniformen. Ist ein bisschen komisch, aber so war das damals. Und sie gebrauchten auch militärische Begriffe. Und sie führten ein diszipliniertes Leben. Überall waren sie zumindest bekannt als Menschen, die flotte Marschmusik auf die Straßen brachten, die mit richtig Posaunen und so weiter rumgezogen sind, die waren nicht zu überhören. Gestern Abend hat es bei uns in der Nachbarschaft wahnsinnig laut geklungen. Da hat irgendeiner so eine Art Vor-Osterparty gefeiert, ich weiß es nicht. und irgendwelche Popmusik lief da und so weiter. Ich dachte, meine Güte, nachts um 10. Na gut, es ist ja Ostern, okay. So. Heute Morgen sagt meine Frau zu mir, Paul, jetzt sind wir dran. Ja, ich bin nicht bekannt für laute Musik in der Nachbarschaft. Aber eigentlich schon, oder? Wäre das doch jetzt genau der Punkt, oder? Wenn doch die Ungläubigen Party machen am Ostersamstag, da können wir doch am Ostersonntag mit aller Kraft und Macht auf die Straße heraus und sagen, Leute, jetzt müsst ihr das hören. Das wäre jetzt doch unsere Aufgabe. William Booth sagte nämlich auch zu der Musik, warum soll der Teufel all die besten Melodien haben? Nehmen wir sie doch und machen wir doch unsere Lieder draus. Die Kreativität, mit der er verkündigte, die frohe Botschaft und das Volk brachte, kannte kaum Grenzen. So ließ sich zum Beispiel sein Sohn Bramwell in einem Sarg in den Saal tragen, zu Ostern am Ostersonntag, also so wie heute, und sprang dann aus dem Sarg raus mit den Worten, Tod, wo ist dein Stachel? Das muss man sich mal vorstellen, das haben die gemacht zu Ostern. Wäre nett auch vielleicht für uns heute hier. Wusstest du, dass William Booth auch sich die neuesten technischen Errungenschaften zu eigen machte und sie nutzte, damit die frohe Botschaft noch effektiver unters Volk kommt? Zum Beispiel, er hat sich ein Cabrio bestellt. Ja, das ist damals ein Cabrio gewesen. Und die große Modefarbe für Autos damals war schwarz, nicht weiß wie heute, schwarz. Alle fuhren schwarze Autos. Was seht ihr? Knallweiß. Der fiel damit auf wie ein bunter Hund. Das hat er extra gemacht, das wollte er so. Und er wollte auch extra ein Cabrio haben, weshalb? Damit er jederzeit aufstehen kann und einfach loslegen kann mit Predigen. Deswegen wollte er ein Cabrio haben und keinen geschlossenen Wagen. Vielleicht sollte ich mir auch eins zulegen. Ich weiß noch nicht, welche Farbe. Ja, William Booth, sein sozialdiakonisches Engagement, es hatte immer diese geistliche Dimension im Blick, nämlich meine Leidenschaft, hat er gesagt, ist Seelenretten. Das schrieb er in das Gästebuch von König Edward VII. In England. Genau diesen Satz. Meine Leidenschaft ist Seelenretten. Wisst ihr noch, lebendige Gemeinde? Die Heilsarmee löste weltweit Schlagzeilen aus, als sie sich stark machte gegen Menschenhandel. Sie haben eine Petition vorgelegt und das Parlament damals in England konnte nicht anders, als dieser Petition Recht geben und diesen Menschenhandel bekämpfen und unterbinden. Sie haben Fabriken gebaut. Sie haben Bücher rausgebracht und eines der Bücher, die William Booth geschrieben hat, ist nämlich Das dunkle England, das finstere England, war ein Schlager der damaligen Zeit, ein Bestseller. Und es hat gewaltig viel bewirkt, nämlich so viel, dass am Ende seines Lebens die Heilsarmee 16.000 hauptamtliche Offiziere zählte. 16.000 hauptamtliche Offiziere in 58 Ländern innerhalb von 50 Jahren. Und ein Satz von ihm hat mich besonders bewegt und das ist der Schluss auch für die Predigt heute. Nämlich er sagte, ich warte nicht auf eine Bewegung von Gott. Ich bin eine Bewegung von Gott. Wir können das auch noch ein bisschen übersetzen für uns heute. Nämlich ich warte nicht darauf, dass Gott mich irgendwie lebendig macht. Ich bin lebendig gemacht durch Gott. Wir warten nicht als Gemeinde, Fabian, darauf, dass wir eines Tages lebendig werden. Wir wurden von Gott lebendig gemacht. Aber was heißt das? Ich fasse zusammen. Eine lebendige Gemeinde, sie hat einen lebendigen Gott und sie verkündigt auch diese Rettungsbotschaft. Und sie lebt durch Glaube, durch Liebe und durch Hoffnung. Amen.